Als ich vor einigen Wochen zum ersten Mal diesen Satz las, in Jesus beginnt die Menschwerdung Gottes in uns, musste ich innehalten und diesen Satz und diese Worte auf mich wirken lassen. Ich habe dazu ein Bild ausgewählt und einen Text aus Johannes 1. Ich möchte diese Texte euch vorlesen. Ihr kennt sie, aber dennoch immer wieder neu. Johannes 1 von Vers 1 bis 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir diese Texte lesen, ist es sehr schwer, ein menschliches Wort darüber zu verlieren. Das, was Gott getan hat, soll unser Reden zum Schweigen bringen. Es soll das Herz öffnen. Das Herz soll offen sein in Demut, in Ehrfurcht und in Freude für das, was Gott an uns getan hat. Nur das kann der Sinn menschlicher Worte sein, wenn wir über die Geburt unseres Erlösers nachdenken. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Geheimnis von Weihnachten vermögen wir nicht aufzuklären. Für meine Großeltern mütterlicherseits war Weihnachten eine Zeit des Arbeitens. Und ich kann sagen, meine Mutter hat darunter ein wenig gelitten, um es vorsichtig auszudrücken. Sie wäre sehr gerne zu ihren Nachbarn gegangen. Dort war ihre Freundin. Da wurde Weihnachten gefeiert mit Musik. Das liebte meine Mutter sehr. Es war ein Weihnachtsbaum da, es gab Geschenke. Aber es war ihr im Grunde genommen verwehrt, dort zu sein, denn sie hörte eigentlich immer nur von den Eltern, na, wir haben keine Weihnachten, für so etwas haben wir keine Zeit, wir müssen es schaffen. Also, wir müssen es schaffen. Das war alles, was meine Mutter eigentlich von Weihnachten so mitgenommen hat. Die Stuttgarter Zeit, die habe ich nicht so erlebt, zum Glück. Also, als wir dann in Wien waren, haben wir Weihnachten gefeiert. Mit Tannenbaum, mit Geschenken, mit der Weihnachtsgeschichte und allem eben, was so drum und dran gehört. Ja, was ist nun wirklich dran an Weihnachten? Der berühmte Theologe Karl Rahner hat geschrieben, ach Gott, Weihnachten, das ist so ein frommer Brauch, ein Tannenbaum mit Lichtern, ein paar netten Geschenken, Spannung der Kinder oder Erinnerung, wenn nicht Flucht der Erwachsenen in ihre Kinderzeit. Ein wenig Weihnachtsmusik ist immer schön und rührend. Und wenn das Religiöse zur Steigerung der Stimmung beigezogen wird, dann ist es besonders schön und rührend. Wir haben ja alle so insgeheim immer ein wenig Mitleid mit uns selber und gönnen uns darum gern ein wenig Stimmung, die friedlich und tröstlich ist. So wie man einem verweinten Kind über den Kopf streicht und sagt, es ist nicht so schlimm, es wird schon alles wieder gut. Ist das alles an Weihnachten? Fragt Rana. Ja, ist Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrieden wirklich nur eine Stimmung, in die wir illusionistisch flüchten aus der Härte des Alltags, aus der Unerlöstheit des Lebens? Oder ist Weihnachtsfreude wirklich die Äußerung eines wahrhaftigen Geschehens, die heilige Begehung eines Geschehens, das in Gott seinen Anfang hat und in uns Wirklichkeit werden soll? Gott wurde Mensch. Dieses unaussprechliche Geheimnis, dieses Unbegreifliche können wir kaum stückweise begreifen. Das göttliche Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Wir stammeln nur nach, was wir begriffen zu haben glauben. Gott wurde Mensch. Gott, der die Liebe ist, wurde Mensch, um uns zu sich zu ziehen in jener heiligen Nacht. Es kommt darauf an, dass wir dies erfassen, damit unser Herz davon ergriffen wird. Gott wurde Mensch für uns. Sehr pointiert und gewagt hat der alexandrinische Kirchenlehrer Athanasius, geboren im 3. Jahrhundert nach Christus, einmal geschrieben, Gott ist Mensch geworden, damit wir vergöttlicht werden. Theologisch teilen wir diese ostkirchliche Erlösungslehre nicht. In der Bibel wird nicht von Vergöttlichung gesprochen. Aber ähnliche Formulierungen gebraucht Paulus, wenn er im Kolosserbrief sagt, wir sind das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und so ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Modern formuliert könnten wir sagen, so wie Jesus war, war der Mensch gedacht, als Gott ihn schuf. In Christus, dem Menschen, zeigt sich, was Gott wünscht. Jesus zeigt, was Gott wünscht, wie der Mensch sein soll. Christus, der Mittler, repräsentiert das wesenhafte Menschsein. Und damit repräsentiert er Gott. Anders ausgedrückt, er repräsentiert das Bild Gottes, das ursprünglich im Menschen verkörpert ist. Im Bild sehen wir auch, dass Gott im Menschen verkörpert ist. Christus im Menschen, Christus in mir. Ich sagte, diese Worte können die Menschwerdung Gottes nicht fassen. Daher eine kleine Begebenheit, wie sie im Alltag des menschlichen Zusammenseins mehrfach vorkommt. Beim Besuch des Papstes Johannes Paul II. Im Jahr 1999 in Polen hatte sich der alte und kranke Mann den Luxus leisten können, einen ganzen Tag sozusagen, ich sage einfach mal, blau zu machen auf der masurischen Seenplatte. Eine richtige Pause im dichten Programm. Als junger Kaplan war der Papst des Öfteren auf dieser masurischen Seenplatte und unternahm dort Kajaktouren. Und am späten Vormittag äußerte der Papst ganz überraschend den Wunsch, er würde gerne die Familie Milewski besuchen im Dorf Leszewo. Ein Blitzbesuch sozusagen, warum auch nicht eine päpstliche Spritztour. Die Organisatoren waren baff. Milewski? Wer soll das denn überhaupt sein? Kein Bischof trägt so einen Namen. Und warum der Besuch? Daraufhin sagte der Papst so, vor 40 Jahren habe ich dort an einem besonders heißen Tag ein Glas kühler Sauermilch geschenkt bekommen. Und dank dem Segen des Langzeitgedächtnisses des Papstes fiel ihm diese Begebenheit jetzt ein. Er würde gerne sehen, ob es das ärmliche Bauerndorf noch gibt. Der Ortspfarrer wurde eingeschaltet. Milewski? Ja, den gibt es. Der Vater ist schon recht alt. Die Organisatoren haben schnell ein bisschen was vorbereitet. Kaum war das Zimmer und der Bauernhof ein wenig aufgeräumt, hält die Wagenkolonne und der Papst steigt aus. Die Verblüffung könnte nicht größer sein. Die Verblüffung über den Grund des Besuchs. Hat doch Herr Milewski unzählige Gläser Sauermilch verschenkt in seinem Leben, weil das gehört einfach zur Normalität des bäuerlichen Lebens. Eine Woche später wurde der Bauer von den Journalisten gefragt, ob sich etwas seit dem Besuch verändert hat. Seine Antwort: Früher habe ich meine Armut verflucht. Es schien kein Sinn mehr im Leben zu sein und da kam der Papst zu uns und wusste, unser Leben zu würdigen. Das hat meine Einstellung zu meinem Leben geändert. Die Tatsache, dass ein anderer, in diesem Fall der Papst, diesem Bauern und seiner Lebensform eine Wertschätzung zeigte, veränderte diesen Mann. Rein äußerlich hat sich gar nichts geändert. Die gleiche Armut, dieselbe Mühsal und doch ist alles anders geworden. Seit dieser Papst das Leben dieses Mannes zu würdigen wusste. Die päpstliche Spritztour hinterließ also Spuren. Dieser Bauer bekam ein neues Selbstwertgefühl. Unaufdringlich knüpft es an die Lebensgeschichte. Sie würdigte nach Jahrzehnten das Leben dieses Bauern, ein kleines Zeichen der Menschenfreundlichkeit. Und mitten im Alltag wurde ihm ein Stück Himmel geschenkt. Es war also Weihnachten und Ostern zugleich. Der Sohn Gottes ist dem Kind ein Kind geworden, dem alten, kranken, sterbenden Menschen ein alter, kranker, sterbender, dem Kraftprotz ein Kraftprotz. Weil Gott meine menschliche Existenz durch die Menschwerdung zu würdigen wusste und auch weiß, kann ich als Mensch über das Wunder Mensch staunen. So kann ich also auch über mich selber staunen und mich darüber freuen. Staunen und sich freuen. Oder noch pointierter formuliert, weil Gott durch die Menschwerdung seines Sohnes meine Existenz zu würdigen wusste, bin ich selber Weihnachten. Bist auch du Weihnachten. Mehr noch, du bist seine Krippe. Der große Dichter Paul Gerhardt dichtete im 17. Jahrhundert: So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm, lege bei mir dich ein und all deine Freuden, all die Freuden des menschgewordenen Sohnes Gottes. Die biblischen Schriftsteller haben für all diese Freuden die treffendste Bezeichnung gefunden: Gott ist die Liebe, selbstlose, sich verschenkende Liebe. Er ist Mensch geworden, damit, ich gebrauche einmal diesen Ausdruck, alle vergöttlicht werden. So sind wir durch die Menschwerdung in das göttliche Licht hineingenommen. Alles ist anders geworden durch das Geheimnis von Weihnachten. Christus in mir.